Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Als wir eben so im Lobpreis waren, habe ich zwei, dreimal gespürt, wie so an meinem Arm so wie so ein Lufthauch war, als wenn jemand an mir vorbeiginge. Und dann habe ich mich umgeschaut, da war niemand. Und das war für mich einfach das Zeichen, die Engel Gottes waren unterwegs. Wenn wir Lobpreis machen, dann sind die Engel Gottes unterwegs. Und die kommen und laufen durch den Raum und suchen die Leute, die mit offenem Herzen anbeten. Und ich glaube, dass das heute der Fall war. So, kriege ich noch irgendwie die Präsentation irgendwie? Ja, okay. Zwei, dreimal habe ich das gespürt. Okay. Der Usea ist noch irgendwo unterwegs, oder? Okay, dann machen wir mal, ohne dass ihr das seht. Ja, ich mache weiter. Eigentlich der dritte Teil von meiner Predigt, die ich irgendwann im Januar angefangen habe, wo ich darüber gesprochen habe, über Psalm 25, Vers 3. Wer wird zu Schanden, wenn er auf Gott harrt? Gar keiner wird zu Schanden, wenn er auf Gott harrt. Gar keiner. Habt ihr das verstanden? Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Wenn ihr auf Gott harrt, ihr werdet nicht enttäuscht. Und beim letzten Mal habe ich darüber gesprochen, wie machen wir das denn auf Gott harren? Wie macht man das denn genau? Und da habe ich eigentlich nur die erste Hälfte geschafft. Ich habe darüber gesprochen, dass man eigentlich erstmal eine Voraussetzung schaffen muss. Und zwar, indem man die ganzen Glaubenskiller rausschmeißt. Ich habe gesagt, wir müssen erstmal versuchen, wir müssen die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, um von unserer Sünde loszukommen. Die Gnade Gottes ist die Kraft, die es uns ermöglicht, die Sünde zu überwinden. Ich habe gesagt, es ist wichtig, dass wir negatives Denken überwinden. So Gedanken, ach, das hat bei mir noch nie funktioniert, oder ach, mein Gebet ist wieder nicht erhört worden. Und solche Dinge, das müssen wir überwinden und ersetzen durch positive Gedanken. Ich habe gesagt, es ist wichtig, dass wir aufhören, negativ zu sprechen. Wisst ihr, dass in unserer Sprache eine schöpferische Kraft liegt? Das, was wir aussprechen, das hat schöpferische Kraft. Gott hat das so selbst in seinem Schöpfungsprozess, als er die Erde erschaffen hat, hat er das so gemacht, dass er gesprochen hat. Und durch sein Sprechen sind Dinge geschehen. Und wenn wir Dinge sprechen, dann geschehen auch Dinge. Und wenn wir negativ sprechen, dann geschehen negative Dinge. Und wenn wir positiv sprechen, geschehen positive Dinge. Ich habe gesagt, wir müssen diese Theologie des Unglaubens über Bord werfen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe jahrzehntelang Theologie gehört, die nicht viel Glauben drin hatte. Aha, es tut sich was. Und schließlich der letzte Punkt. Wir müssen negative Gesellschaft minimieren. Wisst ihr, es gibt Leute, die können uns nach unten ziehen und die können unseren Glauben kaputt machen. Gut, aber wir wollen ja nicht beim Negativen bleiben. Nun wollen wir mal anfangen mit den Dingen, die wir tun sollen. Und der erste und wichtigste Punkt bei, bei dieser Fragestellung, wie können wir auf Gott harren? Oh, warte mal, ich glaube, ich muss da nochmal irgendwie jetzt. Waiting for connection. Ja. Ja. Wäre schön, wenn wir auch mit dem Beamer connected wären. Oh. Ah, gut. Da wären wir. Also da muss ich jetzt gerade nochmal durchscrollen. Die Glaubenskiller haben wir gerade erwähnt. So, der erste Punkt ist also, und das ist das Fundament von allem. Es ist ganz wichtig, dass wir jeden Tag, so oft es geht, die Gegenwart Gottes suchen. Die Geschichte ist sicher vielen bekannt, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und in dieses Dorf kam, wo seine Freunde wohnten, Martha, Maria und Lazarus. Und Martha hat dort groß aufgetischt und hat dort sich viel Mühe gegeben, um die Gäste zu bewirten. Und die Maria hat dort gesessen zu Jesu Füßen und hat ihm zugehört. Und dann hat sich die Maria aufgeregt. Es kann doch nicht sein, dass ich hier die ganze Arbeit mache und die Maria sitzt da rum und tut gar nichts. Warum hat sie eigentlich nicht gefragt, ob der Lazarus helfen kann? Und dann antwortet Jesus der Martha. Martha, meine geliebte Martha, warum bist du so aufgebracht und beunruhigt und lässt dich von all diesen vielen Ablenkungen wegziehen? Wisst ihr, dass wir in der Gefahr stehen, uns von jede Menge Ablenkungen von Gott wegziehen zu lassen? Wisst ihr, dass das sogar in der Gemeinde der Fall ist? Dass man so beschäftigt sein kann mit dem, was man für Gott tun will, dass man ihm gar nicht mehr begegnet. Warum bist du so aufgebracht und beunruhigt und lässt dich von all diesen vielen Ablenkungen wegziehen? Und jetzt kommt's. Maria hat das Wichtigste entdeckt, indem sie sich entschied, zu meinen Füßen zu sitzen. Sie ist nicht abgelenkt und ich werde ihr dieses Privileg nicht nehmen. Es ist ein Privileg, dass wir Zugang haben zum Thronsaal Gottes. Und wenn wir dieses Privileg nicht ausnutzen, jeden Tag, dann sind wir ganz schön dumm. Weil das ist das Wichtigste. Weil nur in dieser Gegenwart, wenn die Gegenwart für uns erlebbar wird, wenn sie für uns praktisch wird, wenn wir Gott begegnen, wenn seine Gegenwart in uns ist, werden wir überhaupt in der Lage sein, auszuharren. Werden wir in der Lage sein, wenn Dinge geschehen, die vielleicht nicht so aussehen, dass es uns gerade gefällt, auszuharren und zu wissen, Gott ist da. Wir können ihm vertrauen. In Jeremia 29 lesen wir, ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Wer sucht, der findet, heißt es auch im Neuen Testament. Ne? Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Wann werden wir Gott finden? Wann werden wir Gott finden? Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Wisst ihr, das ist wie Ostern. Die Eltern verstecken die Ostereier. Warum verstecken sie die Ostereier? Nicht damit sie verborgen bleiben, sondern dass die Kinder sie finden. Und so ist es auch Gott. Gott ist verborgen, aber er möchte von uns gefunden werden. Psalm 32, Vers 6 heißt es, darum möge jeder Fromme zu dir beten, solange du dich finden lässt. Wenn dann gewaltige Fluten daherstürzten, ihn werden sie nicht erreichen. Ist das nicht eine tolle Zusage? Wann werden uns die gewaltigen Fluten nicht erreichen? Wenn wir in ihm geborgen sind, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihm vertrauen. Ich habe euch zwei Zitate mitgebracht zum Thema Gebet, die ich besonders gut fand und die das nochmal ausdrücken, dass Gebet nicht das ist, was oft draus gemacht wird. Gebet heißt nicht, dass wir zu Gott gehen und ihm unsere Anliegenliste ausschütten. Er hat ein Ohr für unsere Anliegen, absolut. Aber Gebet heißt in erster Linie, dass wir ihn suchen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ein von mir sehr geschätzter Bibellehrer, E.W. Kenyon, hat ein Buch über das Gebet geschrieben, das heißt In seiner Gegenwart. Und dort schreibt er in der Einladung, der Ruf zum Gebet ist die Einladung des Vaters, mit ihm Zeit zu verbringen. Das ist mehr als das Bewusstsein einer großen Not, die uns zur Fürbitte treibt. Es ist der Ruf der Liebe, zu kommen und Gemeinschaft zu haben. Wenige von uns haben die Tatsache erkannt, dass das Herz des Vaters hungrig ist nach der Gemeinschaft mit seinen Kindern. Der Hunger seines Herzens ist der Grund für die Erschaffung des Menschen und für dessen Erlösung. Wisst ihr, Gott sehnt sich so danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und Gebet heißt, dass wir uns mit ihm vereinen, dass wir unser Herz mit ihm vereinen, dass wir mit uns ihm austauschen, dass wir seine Meinung erfragen zu Dingen, dass wir ihm natürlich auch unser Herz ausschütten können, aber das ist ein Zwiegespräch. Gebet ist der Ruf der Liebe. Und ein jüdischer Rabbiner hat einmal gesagt, das Gebet ist kein gelegentlich anzuwendendes Mittel, nicht ein letzter Ausweg dann und wann. Wie oft ist bei mir schon Gebet Ausweg gewesen? Wenn es nicht mehr anders weiterging, dann bin ich zu Gott plötzlich gegangen. Gebet ist kein gelegentlich anzuwendendes Mittel, es ist nicht ein letzter Ausweg. Es ist vielmehr ein fester Wohnsitz für das Innerste der Person. Ein fester Wohnsitz. Der Andi hat letzte Woche bei dem Begriff Lobpreis diesen Psalm 22, Vers 4 erwähnt, dass Gott auf den Lobgesängen seines Volkes thront. Und das Wort, das da steht, Yashab, das hebräische Wort, das bedeutet eigentlich etwas anderes als Thronen. Die ursprüngliche Bedeutung war folgendes. Es bedeutete, dass ein wanderndes Volk, ein Beduinenvolk, sich irgendwo sesshaft gemacht hat. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Und als sie dann endlich das gelobte Land eingenommen haben, da haben sie sich dort niedergelassen. Dauerhaft. Sie hatten ihren Dauerwohnsitz dort. Ihren Erstwohnsitz. Und das bedeutet dieses Wort. Also das heißt, Gott nimmt seinen Erstwohnsitz im Lobpreis seines Volkes. Da ist er dauerhaft vorhanden. Und hier geht es jetzt andersrum. Wir nehmen unseren festen Wohnsitz in seiner Gegenwart. Das Gebet ist vielmehr ein fester Wohnsitz für das Innerste der Person. Alle Dinge haben eine Heimat. Der Vogel hat sein Nest, der Fuchs seinen Bau und die Bienen ihren Stock. Eine Seele ohne Gebet ist eine Seele ohne Heimat. Ich wünsche euch, dass ihr diese Heimat findet in Gott. Weil das ist der Ort, wo wir wirklich auszuharren lernen, selbst in Krisensituationen, selbst wenn alles um uns wütet. Ich musste an diese Geschichte denken, wo der Sturm auf dem See wirklich meterhohe Wellen auftürmte und das Boot, wo die Jünger drin waren, ist fast gesunken. Aber sie hatten zumindest das Gefühl. Und Jesus lag im Bug auf einem Kissen und hat geschlafen. Psalm 37, einer meiner Lieblingspsalmen. Vertraue ununterbrochen auf den Herrn und tu, was in seinen Augen richtig ist. Richte dein Herz auf die Verheißungen Gottes und du wirst im Land wohnen, in seiner Treue schwelgen. Finde dein Vergnügen und deine wahre Freude in Jahwe und er wird dir geben, was du dir am meisten wünschst. Gib Gott das Recht, dein Leben zu lenken. Und wenn du ihm auf dem Weg vertraust, wirst du feststellen, dass er alles vollkommen zustande gebracht hat. Ist ihr in der Gegenwart Gottes, brauchen wir von nichts Angst haben. Es mag so sein, dass die Wellen ins Boot schlagen. Und es wird auch immer mal wieder der Fall sein. Wir werden Angriffen ausgesetzt sein. Aber wenn wir lernen, in dieser Gegenwart Gottes zur Ruhe zu kommen, dann werden wir auch lernen, diese Stürme zu überwinden. Okay, also der erste Punkt, Gottes Gegenwart suchen. Der dritte Punkt, oder der zweite heute. Wisst ihr, was mir oft geholfen hat, auszuharren in Situationen, wo ich noch keinen Durchbruch gesehen habe? Da habe ich die Verheißung Gottes gesucht in der Bibel und habe sie mir aufgeschrieben auf Karteikärtchen. Und habe die immer wieder gelesen, habe da drüber meditiert, habe mir das vorgestellt und habe sie proklamiert über mir in meinem Leben. Ich will nur mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel, wenn es um Versorgung geht. Vielleicht ist der Vers schon uns viel zu bekannt und zu gewohnt. Aber da steht in der Bibel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn es um Heilung geht, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. 1. Petrus 2, 24. Oder wenn es um Befreiung geht. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft einspannen. Galater 5, 1. Es gibt, um das nochmal als Hilfestellung euch mitzugeben, sehr gute Bücher, wo zu verschiedenen Thematiken Verheißungen aufgeführt sind aus der Bibel. Ich habe mal hier so ein paar aufgespürt für euch oder aufgezählt. Von David Wilkerson, was Gott dir versprochen hat. Mehr als 800 Verheißungen thematisch zusammengestellt. von Smith Wigglesworth, mein persönlicher Glaubenshero, gibt es mehrere Bücher. Dieses heißt hier biblische Verheißungen für Trost und Heilung. Dann gibt es noch für Versorgung. Also verschiedene Bücher von ihm, wo er Verheißungen der Bibel zusammengestellt hat zu bestimmten Themen. Oder auch von Derek Prince, Gottes Verheißung, göttliche Versorgung. Korinther 1, Vers 20 heißt es, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. Ich weiß gar nicht genau, wie viel. Es hat mal jemand nachgezählt und hat festgestellt, dass die Bibel, in der Bibel mehrere tausend Verheißungen drin sind. Die Zahl kenne ich nicht mehr genau, die habe ich vergessen. Aber für all diese Verheißungen in der Bibel ist in ihm das Ja und damit ist Jesus gemeint. In Jesus ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Luther drückt es ein bisschen anders aus, denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre. Wisst ihr, diese Übung mit diesen Verheißungen auf den Kärtchen, die bedeuten nicht nur, dass wir Gottes Verheißungen sehen, sondern auch, dass wir unser Amen darüber sprechen. In Hebräer 4 heißt es einmal, als das Volk in der Wüste war, hat ihnen das alles, was sie mit Gott erlebt haben, nichts genutzt, weil sie es nicht mit dem Glauben verbunden haben und nicht ihr Amen darauf gesprochen haben. Deshalb, wenn wir das so machen, dass wir diese Verheißungen aufspüren, wenn wir die raussuchen, wenn wir das aufschreiben, wenn wir darüber meditieren und wenn wir sie proklamieren, dann bedeutet das, dass das unser Amen darauf ist. Und Amen bedeutet, so ist es. Das ist gewiss, das ist felsenfest. Der nächste Punkt. Den machen wir relativ kurz. Ich bin ein großer Fan davon, ermutigende Lebensbilder zu lesen. Ich habe auch mal hier ein paar Beispiele mitgebracht. Es gibt eine Buchreihe von Robert Sliadon, Gottes Generäle. Vor allem der erste Band ist sehr zu empfehlen, den habe ich hier mal abgebildet. Natürlich auch das Buch von Frotcham über Smith Wigglesworth. Das ist echt, also wirklich zu empfehlen, das mal zu lesen. Oder wenn ihr lernen wollt, wie man Gott vertraut, lest mal das Lebensbild von Georg Müller, der Waisenhausvater von Bristol. Der hat dort Waisenhäuser gebaut für Tausende von Kindern in Bristol und hat nie einen einzigen Spendenaufruf gemacht. Er hat sogar dort, wo er predigen war, in den Gemeinden keine Spenden angenommen. Hat gesagt, ich vertraue auf Gott, er versorgt uns. Wir kommen schon zum letzten Punkt. Kurze Predigt heute. Beim letzten Mal war es länger. Im Prinzip schließt sich jetzt der Kreis. Denn Gottes Gegenwart und Dank, Lobpreis und Anbetung, die sind ganz eng miteinander verknüpft. Im Psalm 107 heißt es an verschiedenen Stellen, nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und ihn preisen für seine wunderbare Rettung. Wisst ihr, Lobpreis ist keine Option. Lobpreis ist natürliche Antwort auf Gottes Wesen. Ich möchte einfach mal an dieser Stelle ein paar Fakten noch über Lobpreis und Anbetung hier anfügen. In Ergänzung zu der Predigt vom Andi vom letzten Sonntag. Dank, Lobpreis und Anbetung sind Kern unserer Bestimmung als Geschöpf Gottes. Wisst ihr, ich habe mal vor einiger Zeit eine Predigt darüber gehalten, dass wir eine zeitlich bedingte Berufung auf dieser Erde haben, die damit zu tun haben, dass wir hier das Reich Gottes ausbreiten. Aber wir haben auf der anderen Seite auch eine ewige Bestimmung, warum wir überhaupt geschaffen wurden. Und das, diese ewige Bestimmung heißt, wir sind zu einer Beziehung zu Gott geschaffen, die ihren tiefsten Ausdruck darin findet, dass wir ihm danken, dass wir ihn loben und dass wir ihn anbeten. Und wenn wir das uns daran erinnern, dass es heißt, Gott wohnt dort im Lobpreis seines Volkes, er nimmt seinen festen Wohnsitz dort, dann können wir ein bisschen davon erahnen, welche Rolle diese Angelegenheit in unserem Leben spielt, in unserem Geistlichen. Wer keinen Lebensstil des Dankes, der Lobpreis und der Anbetung führt, schneidet sich selbst vom Segen der Intimität mit dem Allmächtigen ab. Und ich glaube, dass man sich auch sogar abschneidet von seiner eigenen geistlichen Entwicklung und letztlich auch davon, die Verheißungen Gottes in Empfang zu nehmen. Eine kurze Frage: Wenn Gott im Lobpreis wohnt oder thront, wer wohnt dann in unserem Klagen und Jammern? Und schließlich, Dank, Lobpreis und Anbetung sind unsere stärksten Waffen im geistlichen Kampf. Es gibt keine stärkere Waffe. Ja, wir machen nicht Dank, Lobpreis und Anbetung, weil wir was bekommen wollen, sondern weil Gott es einfach gebührt, dass wir ihn danken, dass wir ihn loben, dass wir ihn anbeten. Und trotzdem, es ist unsere stärkste Waffe im geistlichen Kampf. Wisst ihr, der geistliche Kampf bedeutet ja, der spielt sich zwischen unseren Ohren ab. Wir sind einem ständigen Kampf ausgesetzt, der unsere Aufmerksamkeit einnehmen will. Wir werden bombardiert mit ungöttlichen Dingen. Ständig. Wenn wir in die Welt rausgehen, wir werden bombardiert, wenn wir das Fernsehen anmachen, wir werden bombardiert, wenn wir die Zeitung aufschlagen. Und alles will unser Denken einnehmen. Alles ist darauf gerichtet, dass wir so beschäftigt sind mit dem, was auf dieser Erde geschieht, dass wir gar keine Zeit mehr haben, über anderes und über Positives nachzudenken. Und Dank, Lobpreis und Anbetung sind am besten dazu geeignet, uns auf Gott zu fokussieren. Wir lesen mal kurz diese Geschichte noch von Josaphat in 2. Chronik 20. Dort lesen wir, und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat. Also Josaphat war damals der König von Israel, von Judäa, und sprach: Eine große Menge rückt gegen dich heran, von jenseits des Toten Meeres, aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hazazon Tamar, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Wisst ihr, wir werden oft in Situationen kommen, wo Furcht aufkommt. Und dann ist es gut, wenn wir das Gleiche machen wie Josaphat, dass wir uns darauf ausrichten, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda einen Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um von dem Herrn Hilfe zu erbitten, Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und dann heißt es in Vers 13, und ganz Juda stand vor dem Herrn, samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Jetzt kommt die Antwort Gottes. Da kam der Geist des Herrn auf Jehaziel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benaias, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten von den Söhnen Asaphs mitten in der Gemeinde. Und er sprach, horcht auf, ganz Juda, und ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt euch nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Und dann geht's weiter. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Sie kommen auf der Anhöhe Sis herauf und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen, vor der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Und jetzt kommt's. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Vertraut auf den Herrn, euren Gott. So könnt ihr getrost sein. Und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen, dankt dem Herrn, denn seine Gnade währet ewiglich. Menschlich eine ziemlich blöde militärische Strategie. Unbewaffnete Leute ganz vorne als Kanonenfutter hinzustellen, oder? Würde kein General auf die Idee kommen, vorne Leute hinzustellen, die keine Waffe in der Hand haben, oder? Josaphat macht es. Gott hat gesagt, ihr braucht nicht kämpfen. Und dann kommt die Antwort Gottes. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen vom Bergland Seir entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die vom Bergland Seir aufgerieben hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Kommt euch das bekannt vor? Könnt ihr euch an meine Predigt über Gideon erinnern? Da war es genauso. Da haben die Leute mit den Krügen und den Fackeln gestanden, keine Waffe in der Hand. Und sie brauchten keinen Finger krumm machen. Die haben sich gegenseitig abgemetzelt. Ich wollte noch eine Ergänzung machen, habe ich vorhin vergessen. Ich weiß gar nicht, wie oft von Leuten gehört, ach, das mit Lobpreis und Anbetung, das ist nicht so meine Sache. Wisst ihr was, das waren immer Männer. Da habe ich mir gedacht, wie kommt das? Ist es so, dass Lobpreis nichts für Männer ist? Stellt euch doch mal samstags nachmittags in ein Fußball-Bundesliga-Stadion. Was seht ihr da? Zehntausende von Männern in Lobpreise und Anbetung. Die singen ihre Seele aus dem Leib. Und sobald sie ein Gemeindehaus betreten, ist es vorbei. Ist es so, dass das, was uns begeistert, dass wir das ganz automatisch anbeten? Kann es sein, dass wir uns von Gott neu begeistern lassen müssen, damit Lobpreis und Anbetung wieder ganz normal kommen? Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Lass dich wieder begeistern vom Herrn. Lass dich davon begeistern, was er für dich getan hat und jeden Tag tut. Dann wird es ganz normal sein, dass du nicht gar nicht anders kannst als loben und preisen und danken. Okay. Also nochmal die praktischen Schritte zum Überblick. Glaubenskiller raus. Oh, da ist noch ein Fehler dran. Gottes Gegenwart suchen. Verheißungen suchen, meditieren, proklamieren. Ermutigende Lebensbilder lesen. Dank, Lobpreis und Anbetung. Lass uns beten. Herr, wir danken dir. Du bist einfach unserer Anbetung und unseres Dankes würdig. Du hast so viel für uns getan und tust es jeden Tag neu. Ich möchte dich einfach bitten, dass wir das lernen, auszuharren in deiner Gegenwart. Und die Durchbrüche werden kommen, Herr. Denn gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Und ich danke dir, dass ich das schon so oft erleben durfte. Ich danke dir, dass du dich immer wieder gezeigt hast und dass ich so oft gar nicht kämpfen musste, weil du das gemacht hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns neu begeisterst von dir. Dass es ganz automatisch wird, dass wir dir Lob und Anbetung bringen. Und dass wir zu dir hingezogen werden. Dass jeden Tag einfach wir dich suchen, deine Gegenwart suchen, zu dir kommen. Danke, dass du dich danach sehnst. Das Gebet der Ruf der Liebe ist in die Gegenwart. Und es gibt keinen Ort, wo es besser wäre für uns. Es gibt keinen Ort, wo wir sicherer wären. Es gibt keinen Ort, wo es die Lösung für unsere Probleme gibt, außer bei dir. Danke, dass du voller guter Absichten bist und dass du jeden Tag deine Hände nach uns ausstreckst. Wir danken dir, dass du für jeden von uns auch eine Zukunft hast, einen Plan. Offenbare ihn uns, Herr, und schenk, dass wir erkennen, was du für wunderbare Absichten mit unserem Leben hast. Damit unser Vertrauen immer mehr wächst zu dir, unser Glauben so stark wird, dass er von nichts umgeworfen werden kann, Herr. Du bist gut, du bist ein liebender Vater und wir preisen und wir loben dich. Wir wissen, dass du da bist und wir stellen uns selbst unter den Schutz deines Blutes. Wir bitten dich, schenk du uns offene Augen des Herzens, dass wir dich erkennen, wie du bist. Und dass wir all das erkennen, was du für uns schon vorbereitet hast, für unser Leben, damit wir darin leben. Danke, dass du so gut bist. Amen.